have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mein Freund Julius Schubert. In ungefähr einer Woche, in weniger als einer Woche Stand jetzt, werden wir gemeinsam einen Schritt nach vorne gehen, einen großen Schritt für unsere Freundschaft und Businessbeziehung. Und ich merke, ich verrenne mich so ein bisschen in diesem Intro. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann dir sagen, ich bin mindestens genauso gehypt auf unseren ersten gemeinsamen Double Step Back Podcast NBA Trip. In einer Woche sind wir schon da. Heute ist ja Mittwoch, wenn wir gerade aufnehmen.
In einer Woche sind wir an dem amerikanischen Abend in der Arena.
Das ist richtig. Das ist richtig. Da werden wir das erste von den beiden Spielen sehen. Wir werden auch einen deutschen Spieler sehen an dem Abend. Aber mehr Hinweise soll es noch nicht geben, weil wir das erfolgreich geheim gehalten haben bisher und das auch noch vorhaben die letzte Woche. Aber wie das so ist vor so einer Reise, da muss jetzt nochmal ordentlich durchgezogen werden, damit man dann auch ein bisschen da die freiere Zeit ein bisschen enjoyen kann, ein bisschen Sightseeing machen kann. Deswegen lass uns anfangen, Alter. Ich bin sehr, sehr gehypt über das Thema der heutigen Folge mit dir zu reden. Davor haben wir aber erstmal noch jeder eine Headline, beziehungsweise haben wir uns gerade vorher ja abgesprochen, dass ich die Headline, weil wir haben überlegt, machen wir die Headlines überhaupt, denn wenn wir über unsere All-Stars reden, wird das, so wie wir uns kennen, sehr schnell, sehr lang. Und haben wir überlegt, lassen wir die Headlines vielleicht weg, haben uns aber jetzt dazu entschieden, dadurch, dass sich unsere Headlines mehr oder weniger decken, dass wir ganz kurz darüber reden, weil wir einfach auch darüber reden müssen. Denn in der Nacht von gestern auf heute gab es einen Trade. Willst du uns mal kurz erzählen, was das für ein Trade war?
Ja.
Und bevor es mit der Folge weitergeht, ganz kurze Frage an dich, Lorenzo. Du kennst ja vielleicht auch, ein NBA-Spiel läuft im Fernsehen und man will sich nebenbei irgendwie einen Snack gönnen, oder?
Das kenne ich nur allzu gut. Und im Idealfall möchte man das vielleicht auch mit einem möglichst kleinen, schlechten Gewissen tun.
Ja, geht mir ähnlich. Und haben wir da vielleicht irgendetwas in diese Richtung heute für unsere Hörerinnen und Hörer?
Da haben wir was für unsere Hörerinnen und Hörer, und zwar von Koro. Wir haben euch Koro neulich ja schon mal vorgestellt, denn dort gibt es qualitativ hochwertige, innovative und zum Teil auch vegetarische bzw. vegane Produkte. Vieles davon in Bioqualität, vieles davon in Großpackungen, mit denen Verpackungsmüll eingespart wird. Und wir beide haben im Dezember jeder ein großes Paket zugeschickt bekommen von Koro mit Produkten, die wir uns aussuchen durften. Und da waren bei mir auch einige in die Snack-Richtung dabei. So kleine, dünne Zimtwaffeln, die ich absolut geliebt habe. Pizza-Cracker waren dabei, die wirklich super gut geschmeckt haben. Ja, und eben noch viele andere Dinge. Was hast du so genommen?
Bei mir war es so ein guter Mix aus einigen Sachen, die zum Kochen da sind, wie zum Beispiel Vollkornnudeln, Tomatensoße mit Basilikum und sowas, Bio-Erdnussbutter, schwarze Bohnen. Aber es ging halt auch sehr in diese Snack-Richtung. Da waren so kleine Haferkekse, so Bio-Cookie, Chocolate-Chips, Himbeer-Joghurt-Balls, die ich sehr gefeiert habe. Solche kleinen Hafer-Crispies mit Milch-Schokolade, da habe ich mir ein ganzes Kilogramm zuschicken lassen, so Reis-Crispies. Aber gibt's vielleicht für dich irgendeinen Snack, wo du sagst, Alter, bei der nächsten Koro-Bestellung, der wird auf jeden Fall wieder mit dabei sein, der muss am Start sein, wenn die NBA läuft, da willst du nicht mehr drauf verzichten in Zukunft.
Es war bei mir ein Two-Horse-Race zwischen einem Produkt, das nennt sich einfach nur Brezel-Snacks, das sind kleine Pretzel-Balls mit so Schokolade drumherum. Absolut genial. Aber ich habe mich letztendlich entschieden für die Haferkekse, Haferdoppelkekse mit dunkler Schokofüllung. Weil ich habe schon häufiger mal Haferkekse ausprobiert aus dem Supermarkt von irgendwelchen anderen Marken. Und irgendwie haben mich die nie so richtig abgeholt. Aber die Haferdoppelkekse von Koro waren so lecker schokoladig. Und wie ich im Eingang angesprochen hatte, man hat einfach ein bisschen weniger schlechtes Gewissen, wenn man die nascht im Vergleich zu irgendwelchen herkömmlichen Cookies, in denen mehr Konservierungsstoffe etc. verarbeitet sind. Also die Haferdoppelkekse mit Schokofüllung, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Was war denn dein absoluter Favorit?
Also meine Freundin und ich, wir haben unsere 1-Kilo-Tüte an diesen Himbeer-Joghurt-Balls halt super schnell alle bekommen. Das sind so kleine Schokoladenkugeln mit einer Himbeerfüllung. Und Alter, die sind extrem, extrem lecker. Und die waren bei uns auch super, super schnell alle. Und wir wissen auch jetzt schon, die wollen wir uns sehr, sehr bald wieder bestellen. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, hey, ihr wollt auch mal bei Koro bestellen, dann können wir euch das auf jeden Fall nur ans Herz legen. Viele Produkte werden direkt vom Händler bezogen. Über die Hälfte des Sortiments ist vegan. Viele der Produkte sind eine gesündere Alternative. Und wenn ihr auf unseren Link, den ihr in der Folgenbeschreibung findet, klickt und den Code STEPBACK eingibt, in komplett Großbuchstaben, dann könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen.
So sieht's aus. Wir sind beide begeistert und wir würden uns freuen, wenn ihr Koro eventuell auch für euch entdeckt. Und schreibt uns natürlich gerne, welche Produkte und Snacks ihr gut findet und was wir vielleicht im Koro-Sortiment unbedingt noch ausprobieren sollten, eurer Meinung nach. Und damit geht's jetzt weiter mit der heutigen Folge.
Das kann ich sehr gerne machen. Die Phoenix Suns haben getradet. Und zwar nicht Spieler, sondern Picks. Die Phoenix Suns haben ihren ungeschützten 2031er First Round Pick eingetauscht quasi bei den Utah Jazz. So ein bisschen wie Geld wechseln. Hatte ich den witzigen Gedanken danach. Und sie bekommen dafür 3 First Round Picks zurück in den Jahren 25, 27 und 29. Der 25er ist der schlechtere von Cleveland und Minnesota, also wahrscheinlich der Cleveland First, der, wenn es so weitergeht wie bislang, einfach der 30. oder der 29. Pick sein wird. 2027 ist es der schlechteste von Cleveland, Minnesota und Utah. Und 2029 der schlechteste von Cleveland, Minnesota, Utah. Also die Suns geben einen erstens eigenen und einen potenziell saftigen Pick ab, der weit in der Zukunft liegt, und bekommen dafür 3 wahrscheinlich nicht gute, aber immerhin 3 First-Round-Picks zurück. Und ich denke mal, du wirst zu demselben Interpretationsschluss gekommen sein, zu dem ich auch gekommen bin. Die Suns wollen für eventuelle Moves, die jetzt in den nächsten Tagen vielleicht schon folgen könnten, ihre Pick-Schatulle wieder etwas auffüllen. Und das ist ihnen hiermit gelungen.
Ich finde die Geldwechsel-Metapher eine sehr schöne. Das hat ein bisschen was von Geldwechseln in Prag an so einer dubiosen Wechselstube, wo du genau weißt, du wirst abgezogen, du bekommst nicht dein Value wieder, aber du musst es halt irgendwie trotzdem machen, weil du halt das Geld irgendwie brauchst, die Währung, die man dort benutzt. Und das hat so ein bisschen den Vibe, den dieser Trade auch hat. Die Suns geben etwas ab, was mehr Wert hat als das, was sie zurückbekommen. Und ich denke, sie wissen das auch. Und die Jazz wissen das ebenfalls, sonst hätten sie das auch nicht gemacht. Aber die Währung, die man jetzt quasi aus Suns Sicht bekommen hat, und zwar 3 Picks, die schiere Anzahl, unabhängig vom Wert im Vergleich zu dem eigenen 2031er Pick, den man jetzt abgegeben hat, hilft ihnen dabei, das zu machen, was sie halt unbedingt machen wollen. Es ist schwierig, sowohl für Butler zu traden, als auch Bradley Beal irgendwohin zu verschiffen mit einem einzigen Erstrundpick. Weil Miami will einen Pick für Butler. Welches Team auch immer Beal aufnimmt, will einen Pick. Und das ist halt schwierig, wenn du halt nur diesen einen Pick irgendwie zur Verfügung hast. Und jetzt hat man aus diesem einen Pick 3 gemacht und kann einen dieser Picks halt mit nach Miami schicken. Man kann einen dieser Picks oder beide dieser Picks mitschicken, mit wem auch immer man den Beal-Trade quasi macht, wer Beal aufnimmt, oder man nimmt den dritten Pick und gibt diesen Pick irgendeinem vierten Team, was sehr wahrscheinlich auch involviert werden müsste, damit es mit den Gehältern passt. Also hat jetzt diesen großen 100-Euro-Schein quasi klein gemacht in 3 kleinere Parts und kann jetzt jedem Team, das mit einem da ins Geschäft einsteigt, ein bisschen etwas von diesem 100-Euro-Schein geben. Und ich denke, das ist der Wert, auch wenn man jetzt nicht in dem Fall 100 Euro zurückbekommen hat, sondern nur 80 vielleicht oder 60. Deswegen, aber ich denke, da gibt es nicht so super viel Interpretationsspielraum. Die Suns wollen Jimmy Butler und es ist schwierig, diesen Trade nur mit Miami zu machen. Erstens wegen den Gehältern, zweitens, weil Miami halt nicht Bradley Beal will. Das heißt, du brauchst ein drittes Team, was Beal aufnimmt. Du brauchst ein viertes Team mindestens, was es dann irgendwie dir möglich macht von den Gehältern her. Und dafür brauchte man halt einfach ein paar mehr Picks. Ja, also ich war lange Zeit sehr skeptisch. Ich hatte es auch hier auch in einer Headline mal gesagt gehabt. Ich halte es für basically ausgeschlossen, dass Butler in Phoenix landet. Aktuell deutet es sich an, dass Butler vielleicht sehr bald doch in Phoenix landet, einfach weil man noch ein paar mehr Teams involviert. Und die große Kunst ist es halt nun, ein Team zu finden, was bereit ist, den Bradley Beal-Vertrag aufzunehmen. Ich habe Gerüchte gehört, dass es eventuell die Milwaukee Bucks sind, die dafür Chris Middleton abgeben in Richtung Miami. Das war ein Szenario, was ich gelesen habe, dass quasi Chris Middleton Richtung Miami geht, Beal zu den Bucks und Butler nach Phoenix und dann gibt es ein viertes oder fünftes Team noch, um dann die Gehälter auch übereinstimmen zu lassen. Weiß nicht hundertprozentig, warum die Bucks das machen sollten, also warum Milwaukee unbedingt sich den Bradley Beal-Vertrag jetzt ans Bein holen sollte, zumal ich auch nicht glaube, dass Beal besser ist als Middleton, Stand heute, schwierig. Es deutet sich was an, es ist was in the making am Horizont, das ist kein Move, den du einfach so machst, ohne irgendeinen Hintergedanken. Ich denke, da sind wir uns alle einig und wir kennen auch alle Hintergedanken. Da macht niemand ein Geheimnis draus. Weder Butler macht ein Geheimnis draus. Wohin will noch machen die Suns ein Geheimnis draus, dass sie ihn haben wollen. Und was ich jetzt auch so gehört habe, ist, dass man halt in Miami mittlerweile auch der Idee eines Trades aufgeschlossener gegenüber ist, dass man aktive Gespräche auch die Woche jetzt über hatte, mit Teams in Kontakt war und dass sich da ein Trade in den kommenden Tagen sehr, sehr stark abzeichnet.
Ja, es scheint so zu sein. Und wenn es dann soweit ist, können wir uns ja dann drüber unterhalten, was wir davon halten. Für die einzelnen Seiten, das, ja, erstens musst du ein Team dazu kriegen, den Beal-Vertrag aufzunehmen. Zweitens musst du Beal dazu kriegen, seine No-Trade-Clause zu waven. Es ist weiterhin sicherlich eine komplizierte Angelegenheit. Es müsste dann für Beal wahrscheinlich wirklich so eine Milwaukee-Situation sein, wo er sagt, hey, ich hab Bock an der Seite von Giannis und Dame, um eine Championship zu kämpfen oder so. Da müsste wiederum Milwaukee sehr überzeugt davon sein, dass er erstens besser ist als Middleton und zweitens das Missing Piece, wenn man so will. Ich habe gelesen, dass, wenn sie es geschickt anstellen, könnte Milwaukee in einem solchen Move halt ein bisschen Gehalt dann irgendwo einsparen in Summe, sodass man unter die Second Apron vielleicht rutscht und noch einen weiteren Move irgendwie machen kann an den Rändern des Rosters. Aber keine Ahnung, ich sehe es irgendwie auch nicht so ganz. Andere Spekulation, dass dieser Spieler, den sich Milwaukee dann reinholt, Zach LaVine sein könnte. Da wärst du dann schon bei 4 involvierten Teams, wenn du die Bulls noch mit reinholst. Nehmen dann die Bulls Bradley Beal auf? Ich weiß es nicht. Es könnte ein richtiger, komplizierter Trade-Brecher auf uns zukommen. Sind wir mal gespannt. Ich bin insgesamt, das habe ich die letzten Wochen auch schon anklingen lassen, ich bin kein Fan von der ganzen Geschichte für Phoenix. Dass man jetzt das letzte Zipfelchen an eigener Zukunftskontrolle, das man noch hatte, dass man das jetzt abgibt. Du hast einen solchen Trade mit Houston gepitcht in einem Video neulich. Wir haben hier im Podcast drüber geredet. Ich bin langsam leider der Überzeugung, dass die Suns einfach einreißen sollten und versuchen sollten, so viel wie möglich von ihrer eigenen Zukunft zurückzukriegen, vielleicht in Rebuild gehen. Aber das war ja von Anfang an irgendwo unwahrscheinlich, weil Matt Ishbia ein erstens neuer und zweitens sehr tatenkräftiger, tatendränglicher, wahrscheinlich nicht, aber ich finde es
nie gehört, möglich, wenn nicht, dann ist es jetzt ein Wort.
Ja, es ist jetzt ein Wort, zum Glück mache ich nichts mit Sprache beruflich. Jetzt habe ich vollen Faden verloren mit Taten. Naja, Matt Ishbia wird wahrscheinlich nicht einreißen wollen in naher Zukunft und das ist ein weiterer Move, der das bestätigt. Wir werden abwarten. Und wenn es dann soweit ist, dann sind wir natürlich auch für euch da und werden messerscharf analysieren, wo die Reisen hingehen in Phoenix, in Miami und wo auch sonst noch. Ich würde sagen, als Überleitung könnte man doch jetzt fast schon sagen, ist die Frage, sprechen wir eventuell über einen Miami-Akteur? Das wäre eine offene Frage.
Also ich nicht, so viel kann ich schon mal spoilern.
Ja, ich auch nicht, aber es sind zumindest Leute in der Verlosung.
Ja.
Und auf der anderen Seite, im Westen, sprechen wir eventuell über den ein oder anderen Phoenix-Akteur. Da würde ich sagen, lassen wir uns auch überraschen. Die All-Star-Picks sind an der Reihe. Wollen wir reinstarten, Julius?
Super gerne.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also heute Nacht für euch, wenn ihr das hier direkt am Donnerstag hört, werden die All-Star-Starter bekannt gegeben. Können wir vielleicht der Vollständigkeit halber einmal kurz den aktuellen Stand des Fan-Votings euch zum Besten geben? Dieses Fan-Voting wird ja dann ergänzt durch Spieler- und Medienvertreter-Stimmen und die zusammen ergeben dann das Starter-Voting. Die Reserves werden dann von den Coaches gewählt. Jetzt finde ich aber den aktuellen Stand des Fan-Votings hier nirgendwo. Hast du es zufällig offen?
Mm-mm. Ach doch, hier, ich hab's.
Okay.
Was möchtest du denn hören?
Ja, wer jetzt stand jetzt laut Fans, die Starter wären, vielleicht einmal ganz kurz.
Genau, also wir haben im Westen bei den Guards Shai Gilgeous-Alexander mit deutlichem Abstand vor Steph Curry. Das wären die beiden Guards als Starter. Und dann Jokic, LeBron und Kevin Durant auch mit ziemlichem Abstand dann vor dem vierplatzierten Victor Wembanyama als die drei Starter. Und im Osten LaMelo Ball. Sehr interessant, weil er hier dann safe ein Starter sein wird und ich gespannt bin, ob wir beide ihn überhaupt mit dabei haben. Und Donovan Mitchell und dann Giannis Tatum und Karl Anthony Towns. Die drei, die im Ostfrontcourt ganz deutlich vorne sind. Und Towns hat 2,5-mal so viele Stimmen wie Paolo Banchero. Also das ist eine ziemliche Lücke. Also wird sich auf jeden Fall in meinem Fall unterscheiden. Stark von meinen jeweiligen Startern.
Ja, ja, bei mir auf jeden Fall auch. Das ist wirklich, LaMelo ist ein sehr interessanter Case, weil es halt definitiv sein kann, also sollte er jetzt je durch die Medienvertreter und die Spielerstimmen aus diesem Starterpool noch rausfallen, was ich, weiß ich nicht, wie das dann gewichtet wird. Ich glaube, Fanvoting sind 50% und dann Spieler und Medien die anderen 50 oder so.
Da müsste ja keiner fast gefühlt für ihn stimmen, damit er da noch rausfällt.
Was ich mir halt vorstellen kann, theoretisch. Aber dann hätten wir halt wirklich die kuriose Situation, dass er, wenn er kein Starter wird, vielleicht sogar gar kein All-Star wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass LaMelo bei den Coaches nicht so der allerbeliebteste Spielertyp ist. Aber das ist etwas, was wir abwarten müssen. Wäre doch jetzt vielleicht gar kein so schlechter Teaser, mal zu sehen, ob wir ihn hier bei uns mit drin haben. Wollen wir im Osten anfangen?
Lass uns im Osten anfangen. Sehr gerne. Wer sind deine beiden, beziehungsweise vielleicht nicht deine beiden, dein erster Guard, der safe dabei war?
Mein erster Guard, der safe dabei war, ist Jalen Brunson.
Ja, bei mir auch.
Den habe ich als Starter, den habe ich auch. Also ich habe wieder so ein bisschen einfach für mein Gefühl mit Locks gearbeitet. Also ich habe im Osten drei Locks, die ich in der, also drei Starter-Locks, die auf jeden Fall in meinen Augen zu den Startern gehören müssen. Und dann bei den Reserves wird's aber schon in Sachen Locks relativ schnell länger. Also da war sehr, sehr viel im Flow und Jalen Brunson ist einer dieser Locks. Also ich finde im Backcourt, nochmal zur Erinnerung, 2 Backcourt-Spieler, 3 Frontcourt-Spieler, das ist die Starting Five. Bei den Reserves dann auch wiederum 2-mal Backcourt, 3-mal Frontcourt und 2 Wildcards, bei denen die Position dann egal ist. Und für mich ist Brunson ganz klar der Nummer 1 Guard hier im Osten und dementsprechend ein Lock für die Starting Five.
Auf jeden Fall hat statistisch einen kleinen Schritt zurückgemacht. Points per Game sind runter von 29 auf 26, während die Assists ein wenig hoch sind. Aber das ist wieder eine herausragende Saison. 125er Offensivrating, 61% to Shooting knapp. Ich verstehe es nicht so ganz, warum sich das nicht wirklich in den Fanvotes widerspiegelt, weil er spielt in New York, hat einen geilen Spielstil, ein bisschen auch so der Underdog, der ja in Dallas, wenn er selbst immer, wo man nicht so an ihn geglaubt hat und jetzt in New York liegt ihm die ganze Stadt zu Füßen, ultra beliebt bei den Fans, in New York, King of New York, sein Spitzname. Deswegen etwas überraschend, dass er so wenige Votes bekommen hat, während ein anderer New York-Teamkollege komplett explodiert ist, was die Votes angeht. Also es kann jetzt auch nicht nur am Team liegen und es ist ja wie gesagt auch nicht so, dass Jalen Brunson irgendwie, keine Ahnung, in Cleveland oder so spielen würde oder in Minnesota oder sonst irgendwo. Deswegen dahingehend etwas überraschend. Viele haben, glaube ich, in meinen Augen einfach nicht so auf dem Schirm, was für eine herausragende Saison er spielt, aber das ist nach wie vor absolut überragend und ich hatte ihn als Top-10-Spieler vor der Saison mit drin und das bestätigt er irgendwo, finde ich, auch in dieser Saison wieder. Deswegen, er ist der Guard hier, der halt safe ist. Der andere Guard Spot, um den streiten sich dann einige, aber Brunson war hier in meinen Augen sicher ein Starter.
Ich würde sagen, lass uns meine anderen beiden Locks in den Startern des Ostens noch kurz abfrühstücken, weil dann können wir danach so langsam in die Diskussion Starter versus Reserve einsteigen. Giannis Antetokounmpo und Jason Tatum, gehe ich sehr stark von aus, die wirst du auch in der Starting Lineup haben im Frontcourt.
Auf jeden Fall. Die beiden waren gesetzt ohne jegliche Diskussion. Wenn du im MVP-Rennen irgendwo bist, dann bist du sehr wahrscheinlich auch All-Star-Starter. Also da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Beide absolut verdient hier mit drin und das sehen die Fans ja auch ähnlich.
Ja, definitiv. Also die werden da am Ende auch drin landen. Giannis mit 31,5 Punkten und 12 Rebounds in dieser Saison spielt vielleicht die beste Saison seiner Karriere, auch wenn es Offensivrating im Vergleich zu letztem Jahr ein bisschen runtergegangen ist, liegt jetzt bei 119. True Shooting von 62%, auch ein bisschen runtergegangen, aber beides trotzdem noch auf einem sehr soliden Niveau. Er gefällt mir als Playmaker besser denn je. Er ist halt einfach eine Macht in dem, was er tut. Und Jason Tatum, statistisch ähnlich guter Case. 27,5 Punkte, 9 Rebounds, 5,5 Assists. Bei ihm kommt natürlich dazu, dass die Celtics mal wieder einen... Ja, wobei, in letzter Zeit wackelt es ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen haben die Celtics natürlich trotzdem den Teamerfolg vorzuweisen, bei dem man dann auch gar nicht groß überlegen muss in dieser Hinsicht. Er legt aktuell ein 118er Offensivrating auf, knapp 60% True Shooting. Auch, ja, super Saison für Jason Tatum wieder. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber unterhalten. Beide sicherlich irgendwo in der erweiterten MVP-Diskussion drin, wie du gerade gesagt hast. Und dann ist das auch ein No-Brainer All-Star-Trip nach San Francisco, wo ja dieses Jahr das Game stattfinden wird in der Bay Area. Mhm. Ja, dann können wir gerne den Spot, den du jetzt gerade angeteasert hast, diesen zweiten Guard-Spot. Du hast gerade gesagt, es streiten sich einige drum. Wie viele Kandidaten hast du in Betracht gezogen jetzt für diesen Spot?
4.
Wow, okay.
Also es gibt 4 Kandidaten. Ernsthaft, also wirklich ganz doll ernsthaft in Betracht gezogen, habe ich wahrscheinlich nur 2.
Die beiden Cleveland Boys?
Nein, ein Cleveland Boy und der es am Ende geworden ist bei mir.
Dann haben wir jetzt hier schon mal unsere erste Abweichung.
Ich finde es immer so cool, wenn wir solche Folgen aufnehmen, wie auch so Top 20 Rankings und ich sage irgendwas Heißeres, du hast immer diesen gleichen Move drauf.
Ja, sehr männlich, muss ich ja hier.
Ja,
hier
nee.
Ja gut, dann spann uns nicht weiter auf die Folter. Wen hast du?
Kate Cunningham ist mein All-Star-Starter.
Wow. 25 okay.
Punkte, 9 Assists pro Abend für die Pistons zu einem überraschenden Erfolg und zeigt in dieser Saison, dass er that dude einfach ist. Wir müssen jetzt hier nicht viele Worte verlieren, weil wir hatten ihn beide als unseren Most Improved Player in unserer letzten Folge. Heißt also, da haben wir schon sehr ausführlich über ihn geredet, da gerne nochmal reinhören. Er spielt, wenn wir jetzt mal den Teamerfolg ausklammern, individuell besseren Basketball in der Saison, als es Donovan Mitchell und Darius Garland tun. Und deswegen ist er hier auch mein All-Star-Starter im Osten.
Okay, du hattest gestern, als wir uns tatsächlich relativ spontan noch dazu entschieden haben, die Folge, die wir heute eigentlich vorgehabt hätten, doch noch nicht zu machen, sondern nochmal zu schieben mit den Surprise-Runs von Teams in den letzten Jahren, sondern einfach aus gegebenem Anlass, weil heute Nacht die Starter bekannt werden und so, uns die All-Star-Picks aufzunehmen. Du hattest gestern angekündigt, dass du ein paar richtige Hot-Takes dabei hast. Ist das jetzt der erste von denen?
Oh, hell nah.
Das ist noch nicht hell dein Hot-Take? No.
Das ist nicht mein Hot-Take. Ich habe 2 sehr heiße Takes und Picks. Im Vergleich dazu ist es hier noch...
Wow.
Lauwarm.
Okay, krass. Ich finde Kate als Starter schon ziemlich hot, weil, also ich habe ihn drin, Spoiler, kommen wir dann nachher noch dazu bei meinen Bench-Spots, so, also Kate als All-Star bin ich voll dabei. Aber als Starter, zum einen, klar, Teamerfolg versuche ich in solchen All-Star-Diskussionen auch immer weitestgehend auszuklammern, aber dann halt doch nicht ganz. Und so eine gute Saison, wie er auch spielt, er hat jetzt von meinen All-Star-Ostguard-Kandidaten, hat er halt das schlechteste Offensivrating, das schlechteste True Shooting.
Ja, aber das ist halt auch schwierig mit Cleveland-Voraussetzungen so zu vergleichen, weil das Offensive Rating spiegelt sich ja auch dadurch wieder, wie denn deine Mitspieler die Looks verwerten, die du ihnen auflegst und die Vorteile erweitern oder daraus Kapital schlagen, die du ihnen mit auf den Weg gibst. Und da haben halt Mitchell und Garland ganz, ganz andere Voraussetzungen.
Ja, und auch mehr Freiräume in Sachen Scoring-Effizienz. So, die Defenses gegen Detroit können sich schon sehr auf Kate Cunningham einschießen, wenn sie das wollen.
Und alleine dieses dritte Viertel gegen Man Thompson und die Rockets vor wenigen Tagen, gerne einfach mal das ganze dritte Viertel schauen, wer ein bisschen Langeweile hat. Die Art und Weise, wie er da sein Team auf seinen Rücken genommen hat und gesagt, ich trage uns jetzt zum Sieg. Das war schon extrem, extrem beeindruckend. Deswegen in meinen Augen, ich kann durchaus verstehen, wenn das jemand anders sieht, in meinen Augen, so schwer sich die Situation und die Umstände auch vergleichen lassen, spielt Cunningham eine bessere Saison als Donovan Mitchell und als Darius Garland, die beide bei mir mit drin sind. Aber in meinen Augen spielt Kate unter schwierigeren Voraussetzungen auf einem besseren Level.
Okay, ich verstehe es, ich gehe aber nicht mit. Also ich bin
Fair.
Ich habe geschwankt zwischen den beiden Cleveland Guards und ich finde, man kann den Case machen, dass Darius Garland eine bessere Saison spielt als Donovan Mitchell auf einem rein individuellen Level. Mhm. Aber ich habe mich am Ende doch für Mitchell als Starter entschieden und Garland ist dann mein erster Guard von der Bank quasi, weil ja Mitchell dann einfach doch der bessere Spieler ist von den beiden, der wichtigere Spieler für dieses Cleveland-Team. In den meisten Situationen und Lineups dann doch eben eher der primäre Creator als ein Garland, wenn sie beide nebeneinander spielen. Ich habe dann wirklich knapp, ich habe hin und her überlegt, der statistische Case würde wahrscheinlich leicht für Garland sprechen, aber ich glaube, Mitchell verdient es dann doch hier in der Starting-Lineup noch zu stehen im Backcourt an der Seite von Jalen Brunson.
Mhm. Bei mir sind beide die Reservisten.
Okay. Okay, dann bin ich gleich gespannt, was du in den Wildcard-Spots gemacht hast, weil so viel kann ich auch schon mal verraten. Meine Wildcard-Spots sind beides Guards.
Meine auch. Ich nehme an, dann haben wir auch die gleichen.
Nee, ich habe Cade in einem dieser Spots. Also ich habe zwischen Cade und dem dritten Guard, dem zweiten Reservisten-Guard neben Garland, habe ich hin und her überlegt und war mir dann im Endeffekt aber irgendwie egal, weil ich wusste, ich werde sie beide mit drin haben und dann habe ich dann nicht, also hätte ich dann, bin ich dann nochmal richtig in die Tiefe gegangen. Hätte
also
ich
ist Cade dein fünfter Guard?
Quasi, ja. Aber er könnte ja auch der vierte sein. So, das, da habe ich dann okay, nicht groß hin und her. Ich wusste, ich habe beide mit drin und dann dachte ich mir, ob jetzt einer im Backcourt und einer Wildcard oder andersrum. Das war mir dann relativ egal.
Wen hast du denn noch vor ihm?
Damian Lillard.
Hm. Dame und Trae Young sind meine beiden Wildcards.
Und Trae Young ist meine zweite Wildcard. Das heißt, wir haben beide LaMelo nicht drin.
Nee. Mensch. Einfach auch schon zu viel verpasst.
Das kommt auch dazu, ja.
Und ja, bei einem Team, was jetzt nicht wegen ihm, aber jetzt auch nicht so gut spielt. Und da sind einfach Young und Lillard in meinen Augen bisher konstanter gewesen und haben ihrem Team auch mehr verholfen zum Sieg. Ich weiß, ich bin großer LaMelo-Verfechter und Fan, aber das ist bisher noch zu durchwachsen, zu inkonstant, hohe Highs, aber auch sehr tiefe Lows und deswegen konnte ich ihn jetzt hier nicht ganz reinmachen. Aber wer jetzt sagt, ich habe LaMelo vor Trey oder vor Dame, da würde ich auch nie im Leben widersprechen. Also LaMelo ist der siebte Guard in meinen Augen, hätte aber auch gut und gerne einer von den beiden Wildcards sein können, auf jeden Fall.
Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz zu erwähnen, Tyrese Haliburton und Tyler Hero, die habe ich mir zumindest angeguckt, die beiden.
Mhm.
Aber wären dann auch nochmal hinter LaMelo wiederum rausgefallen, definitiv.
Ja,
dafür war einfach der Saisonstart. Haliburton kommt so langsam, aber da war einfach der Saisonstart ein Tick zu schlecht von ihm. Und ich finde, Hero hätte dann, also selbst im Vergleich zu einem LaMelo zum Beispiel, hätte Hero gar keinen so schlechten Case, der wirklich eine überragende Saison spielt. Viele der Kritikpunkte, die wir in den letzten Jahren an ihm hatten, sich zu Herzen genommen hat offensichtlich. Der mit einem 119er Offensivrating zum Beispiel auch effizienter dabei ist als ein Trae Young, der mit 62,6% True Shooting effizienter scored als ein Dame und ein Trae. Also irgendwo der Case, den finde ich, kann man schon machen. Ich habe jetzt auch einige Kollegen, ich meine, Jonathan hatte ihn mit drin. Ich habe mir gestern noch den All-Star-Pod von Jonathan und Nico bei Jeden Tag NBA angehört. Fände ich voll vertretbar. Ich habe mich am Ende dann doch für, ebenso wie du, also Cade, Lillard und Trae, in dem Fall jetzt Cade und Trae, meine beiden Wildcards. Bei Trae Young wäre der Case dagegen sicherlich seine Scoring-Effizienz, die einfach hinterherhinkt und generell sein Scoring dieses Jahr, was hinterherhinkt, mit 23,3 Punkten pro Partie. Aber die 11,7 Assists und die Art und Weise, wie er dieses Hawks-Team, wie er seine Spielweise so einen Tick angepasst hat und wie er dieses Hawks-Team zu Leistungen trägt, die wir, inklusive mir, auch mit Fanbrille, nicht so richtig haben kommen sehen.
Und dass er halt drei Most Improved-Kandidaten an seiner Seite hat, die das nicht zuletzt auch wegen ihm sind.
Ja.
Das ist für mich das große Argument für Trae. Die Leistung von Jalen Johnson, Dyson Daniels und DeAndre Hunter in dieser Saison, die sind das große Argument für für Trae Young hier.
Ja, auf jeden Fall. Okay, dann sind wir uns da einig. Dann haben wir beide, dann haben wir die gleichen Guards. Dann haben wir beide Brunson, Mitchell, Garland, Lillard, Cade, Trae. Das sind unsere quasi East Guards, inklusive Wildcards, nur halt in anderer Reihenfolge.
Mhm.
Dann Frontcourt. Wir haben gerade schon gesagt, Giannis und Tatum absolute Locks in der Starting Five. Der dritte war für mich kein Lock, aber am Ende dann doch eine relativ deutliche Entscheidung. Pro Karl-Anthony Towns.
Oh, nee.
Du hast Mobley?
Yes.
Ja, okay. Verstehe ich.
Verstehe die Argumente für Towns. Sehr nachvollziehbar, spielt offensiv auf einem absurd guten Level. Aber was Evan Mobley macht, Defensive Player of the Year, in Anführungszeichen Kandidat, so man das so nennen kann, mit einem Wemby in der NBA. Mobley ist der beste und wichtigste Spieler in diesem Cleveland-Team. Seine offensive Entwicklung ändert alles für dieses Team. Wir haben es ausführlich besprochen in den letzten Wochen, auch in unserem MIP-Segment, in unserer Awards-Folge. Auch da will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was wir da schon sehr lobend über Evan Mobley erzählt haben. Für mich gehört er hier einfach rein als Starter und ich habe mich jetzt auch gar nicht mal so super schwer getan. Mir war klar, es wird zwischen diesen beiden entschieden. Es würde einen der beiden hinauslaufen. Towns macht sehr, sehr viel gut, gerade am offensiven Ende für die Knicks. Aber Mobley ist einfach der komplette Gamechanger an beiden Enden des Parketts. Und deswegen habe ich mich hier auch für ihn entschieden. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein 50-50-Ding. Towns ist halt so vom Namen her nochmal eine andere Hausnummer und hat natürlich hier die Rebound und vor allem Points per Game Stats, die da auch ins Auge stechen und für ihn sprechen, mehr von diesen 40-plus-Punkte-Performances, die halt Fans auch dann im Gedächtnis bleiben. Aber für mich spielt Mobley auf einem besseren Level bisher als Towns. So, all around ist Mobley in meinen Augen der bessere Basketballer mittlerweile, Stand heute, als Karl Anthony Towns.
Verstehe ich. Wie gesagt, es war bei mir auch die Frage und es war dann für mich auch klar, der jeweils andere wird mein tatsächlich zweiter und einziger weiter. Also ich habe nur zwei Locks bei den Reservisten. So, da waren viele Cases für mich wirklich relativ offen. Wobei, also Lillard und Cade sind schon sehr nahe dran, auch Locks zu sein. So, die hätte ich wahrscheinlich auch als Locks bezeichnen können. Aber Mobley, für mich dann Reservisten-Frontcourt, da führt gar kein Weg dran vorbei. Für mich war es zum einen die Minuten. Da kann Mobley nicht nur was dafür. Also er hat nur ein Spiel weniger absolviert als Towns. Und Towns spielt halt bei den Knicks für Tom Thibodeau und Mobley spielt bei den Cavs, die erstens generell eine egalitäre Rotation haben und zweitens einfach viele Blowouts. So, das ist nicht nur seine Schuld, aber es ist dann doch eine Differenz von 200 Minuten. Towns steht bei 1355, Mobley bei 1147. Er ist jetzt gerade verletzt, wird auch heute Nacht das Spiel wieder verpassen. Ja, das war ein kleiner Faktor. Und Towns ist halt wirklich durch die Bank weg. Punkte, Rebounds, Assists. Bei den Steals sind sie gleich auf. Bei den Blocks ist Mobley weiter vorne. Dreierquote, Freiwurfquote, True Shooting, Offensive Rating. Towns ist in sämtlichen Statistiken halt einfach ein bisschen besser und dann auch in diesen All-in-One Advanced Metrics, auf die man aber nicht allzu viel geben sollte, glaube ich, in diesen Diskussionen. Ich habe mich dann am Ende einfach leicht für Towns entschieden, weil vieles statistisch für ihn spricht und weil ich ihn wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen belohnen wollte für die wirklich brutale Saison, die er spielt, die ich nicht unbedingt so hab kommen sehen. Also, dass er offensiv da sehr gut reinpasst in New York und dass das von Anfang an funktionieren wird, da haben wir, glaube ich, alle nicht dran gezweifelt. Aber dass er 25 und 14 bei 66% True Shooting, 127er Offensive Rating, knapp 3,5 Assists spielt, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut, was er da macht. Aber wie gesagt, ich würde auch mit Mobley hier voll mitgehen und dementsprechend natürlich bei mir Mobley, bei dir Towns, der erste Frontcourt-Spieler von der Bank.
Das ist ironisch, weil ich finde eigentlich, dass Towns genau so eine Saison spielt, wie man das von ihm erwarten konnte. Offensiv explodiert er in diesem System und legt kranke Stats auf und defensiv struggelt er halt extrem.
Ja.
Zwei Fragen. Würdest du Towns abstrafen für seine grauenhafte Defense? Und die zweite Frage, wenn du heute sie ranken müsstest, wer ist der bessere Spieler in deinen Augen?
Also abstrafen für die Defense?
Bei den beiden, wir können sie auch einfach austauschen. Würdest du die Knicks mehr mögen, wenn sie Mobley hätten? Oder würdest du die Cavaliers mehr mögen, wenn sie Towns hätten im Vergleich?
Beides so ein bisschen. Also ich würde die Cavaliers auf keinen Fall mehr mögen, wenn sie Towns hätten. Ich würde aber auch die Knicks nicht mehr mögen, wenn sie Mobley hätten.
Ich schon, deutlich. Allein wegen der Defense.
Wegen der Defense ja, aber ich glaube, offensiv haben wir letztes Jahr gesehen, dass es natürlich auch gut funktionieren kann mit Jalen Brunson und in dem Fall in Isaiah Hartenstein, einem etwas traditionelleren Big Man, möchte ich natürlich jetzt Mobley nicht in diese Schublade stecken, aber gerade was Spacing angeht und was Scoring Gravity angeht, ist es schon ein deutlicher Unterschied zu Towns. Ich möchte dieses Brunson-Towns-Two-Man-Game offensiv möchte ich nicht auflösen. Aber ich verstehe die Frage.
Ich schon.
Und wahrscheinlich würde ich auch sagen, dass Mobley, ich denke beide, ich hatte sie, wenn ich mich recht erinnere, beide nicht in meinen Top 30 drin letztes Jahr. Oder doch, hatte ich Mobley in meiner Top 30? Guck mal parallel nochmal nach, das würde mich interessieren. Ich denke, beide durch die Leistungssprünge, die jeweiligen, die sie jetzt gemacht haben dieses Jahr, sind wahrscheinlich Top 30 Spieler. Ich würde wahrscheinlich Mobley, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ist Mobley vermutlich Stand jetzt der bessere Spieler.
Ja. Ich traf halt einfach Towns, aufgrund der Defense, die halt wirklich ein großes Problem darstellt, ab. Aber wie gesagt, kann vollkommen nachvollziehen, dass du ihn hier vorne hast, ist 50-50-Call und dementsprechend halt der jeweils andere auch der einzige Frontcourt-Lock. Und wenn wir beide Guards haben bei den Wildcards, ist die Frage, wer sind die anderen beiden Frontcourt-Spieler, die wir noch haben? Da ist eines meiner Hot Takes dabei.
Okay, bin gespannt. Ich habe mich extrem schwer getan, aber nicht, weil ich mir dachte, boah, hier habe ich 5 Spieler, die einen super Case haben, sondern mir sind irgendwie die Spieler ausgegangen, die einen guten Case haben. Ich finde, also Jared Allen habe ich nicht mit drin. Da habe ich jetzt bei vielen Kollegen gesehen, dass die ihn mit drin haben. Ich weiß nicht.
Ich habe ihn mit drin.
Wow. Okay, ja, dann mach du mal kurz den Case für Jared Allen. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil ich, ja, irgendwie, also erstens 4 Cavs sind mir dann doch einer zu viel. Und natürlich spielt Jared Allen eine überragende Saison, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich unterschätze ich ihn immer noch, aber das, was er diesen Cavs bringt, weiß ich nicht, ob das nicht andere Spieler, die vielleicht individuell nicht ganz so gut sind wie er, die das nicht auch ziemlich ähnlich bringen könnten.
Ich glaube, Jared Allen ist einer der unterbewertetsten Spieler der gesamten NBA. Er ist ein elitärer Verteidiger, ein extrem guter Verteidiger. Und zwar nicht nur dieser klassische Rim-Protecting, Shot-Blocking-Big-Man, sondern der Dude kann switchen, er kann draußen mobil verteidigen, kleinere Guards und Wings vor sich halten, fühlt sich auch wohl weiter weg vom Korb, offensiv, 14 Punkte pro Abend bei einem 145er Offensive Rating und 73% Shooting. Also basically jeder Versuch geht rein, so ungefähr. Und das sind nicht alles nur Dunks.
Ja, aber die meisten halt.
Naja, weiß ich nicht. Also da sind auch, also viel Self-Creation ist da sicherlich nicht mit dabei. Aber da sind, lass mich hier mal ganz kurz schauen, also innerhalb von 3 Feet weg sind es halt 61%, also 3 von 5 sind sehr nah am Korb. Aber da sind auch die anderen beiden dieser 5 sind aus dieser 3 bis 10er Range und 10 bis 16er Range. Da sind Floater dabei, da sind Hookshots dabei. Und vor allem finde ich halt auch, dass er ein echt unterwerteter Passspieler ist, der immer wieder, was sich jetzt in seinen Assists nicht so widerspiegelt, 2 Assists pro Abend, immer wieder kluge Pässe macht, Vorteile erweitern kann, immer genau richtig steht. In meinen Augen spielt er eine bessere Saison als ein Bam Adebayo an beiden Enden des Parketts.
Ja.
Und mir ist jetzt nicht groß eingefallen, wer jetzt ein weiterer Kandidat noch sein sollte. Vielleicht sagst du jetzt irgendeinen Spieler, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber gerade im Frontcourt sind halt echt nicht wirklich viele Spieler, die da in Frage kommen. Also, weiß nicht, ob du unbedingt den Case machen willst für Jalen Johnson in Atlanta, aber ansonsten lasse ich mal in das Fanvoting reinschauen, Ostfrontcourt. Du kannst den Case für Jaylen Brown auf jeden Fall machen, aber ansonsten ist es auch viel Mangel an Alternativen, aber vor allem, dass einer der unterwertetsten Spieler der NBA, glaube ich, eine extrem gute Saison spielt und Cleveland nie im Leben da wäre, wo sie sind, ohne ihn.
Ja, Mangel an Alternativen ist ein super Stichwort. So, du hast ja, mich jetzt ja, mit dem Case so ein bisschen abgeholt, aber eigentlich nicht so richtig. Aber ich war davor schon mit meinen beiden weiteren Frontcourt-Spielern sehr unzufrieden. Und jetzt überlege ich, ob ich spontan Allen einfach doch mit rein steck.
Welche beiden hast du denn?
Ich habe Jalen Brown, der, wo ich mir einfach dachte, so nach dem Motto, don't overthink it. So, er spielt, was Scoring-Effizienz angeht, was generell auch für seine Verhältnisse, was wir jetzt als amtierender Finals-MVP und von ihm letzte Saison, das ist eher eine enttäuschende Saison von ihm mit seinem 111er Offensiv-Rating, 55% True Shooting, aber das ist jetzt beides nicht unterirdisch, das ist nicht geil, aber ist auch nicht super schlecht. Er ist available, hat zwar nur 36 Spiele gemacht, aber halt die drittmeisten Minuten hier von all meinen Frontcourt-Kandidaten. Und es ist halt letztendlich jemand, der 23, 6 und 5 auflegt mit super Defense bei dem wahrscheinlich immer noch Titelfavoriten und dem zweitbesten Team im Osten. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt don't overthink it. So, wahrscheinlich ist Jalen Brown ein verdienter All-Star. Aber ich bin überhaupt nicht glücklich mit dem Case und ich bin auch nicht glücklich damit, dass ich ihn hier drin habe. Brown wäre dann wahrscheinlich schon eher mein Wackelkandidat. Meinen anderen Spot hätte ich sehr gerne Jalen Johnson gegeben, aber da war mir dann auch, so geil die Geschichte ist und so gut er spielt und so groß der Sprung jetzt auch gewesen ist, den er nochmal gemacht hat, auch da hat es mir dann ein bisschen an der Effizienz gehapert. Er hat die wenigsten Spiele gemacht von all diesen Kandidaten hier. Und ich habe mich dann am Ende für den Spieler entschieden, der die meisten Spiele gemacht hat, der die meisten Minuten gespielt hat, der nach Allen, Towns und Mobley das viertbeste Offensivrating, und zwar Welten über Brown und Johnson, der 20 Punkte, 7 Rebounds, 3,5 Assists, bei ebenfalls sehr guter Defense. Und das ist Pascal Siakam, dem ich hier den letzten Frontcourt-Spot gegeben habe. Und den würde ich auch tatsächlich auf jeden Fall behalten. Bin sehr gespannt, wer gleich dein Hot-Take ist. Aber ich bin jetzt gerade spontan am Überlegen, ob ich Brown rauskick und Jared Allen dann doch mit reinnehme.
Ja, ich mag den Siakam-Pick auf jeden Fall mehr als den Jalen Brown-Pick. Ja, ich weiß halt nicht, inwiefern man es Siakam irgendwie halt ankreiden kann, dass die Pacers halt, bevor sie jetzt gut waren, halt echt nicht gut waren. Dieses Team steht und fällt halt mit dem, was Halliburton macht, und das spricht halt nicht unbedingt für Siakam. Verstehst du? Also Halliburton war halt scheiße und dann waren die Pacers scheiße und jetzt ist Halliburton halt richtig gut und die Pacers sind richtig gut. Und Siakam ist halt immer da, was jetzt nicht respektlos klingen soll ihm gegenüber, aber seine Leistung beeinflusst halt leider nicht so wirklich, ob dieses Team gut oder schlecht spielt.
Naja, doch. Also er hat den besten On-Off-Wert aus dem ganzen Team und das liegt halt vor allem an der Defense. Also der defensive Unterschied zwischen Siakam und Nicht-Siakam, der ist schon sehr deutlich spürbar.
Ja, ich weiß, wie das klingt. Ich wollte es jetzt auch gar nicht irgendwie zu heftig und dramatisch formulieren und sagen, ey, dieses Team wäre genauso gut, wenn er nicht da wäre. Aber verstehst du seinen...
Ich verstehe, was du meinst. Ja, klar.
Also, ja, schwierig. Möchtest du vielleicht erstmal meinen Hot-Take hören?
Ja, hau erstmal deinen Hot-Take raus. Vielleicht haut der mich ja jetzt so vom Hocker, dass ich den einfach mit reinnehme.
Franz.
Okay, nee, leider nicht. Ich verstehe es und ich bin im Herzen bei dir. Aber das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
Warum?
Na, weil er Stand jetzt schon nur 25 Spiele gemacht hat. Und ich gucke gerade, wie viele Minuten das bedeutet. 825. Also allein das sind schon mal sind 400 weniger als zum Beispiel jetzt Jalen Brown. Mehr als 400 sogar. Und er wird ja jetzt auch noch, also ich wäre überrascht, wenn er vorm All-Star-Break zurückkommt. Könnte sein, aber selbst wenn, dann wird es wahrscheinlich eher so kurz vorm All-Star-Break.
Ich habe gehört, er soll jetzt im Januar wieder zurückkommen, sogar schon.
Wie lange hat er denn jetzt gefehlt? Also Paolo war ziemlich genau 2 Monate raus mit derselben Verletzung. Und Franz hat sein letztes Spiel gemacht.
Also am 18. Januar hieß es 7 bis 10 Tage. Dann ist die Hoffnung, wird er zurück zu Game Action kommen. Also es Echt? Könnte sein... Ja, ich war auch überrascht. Ging anscheinend schneller als bei Banchero. Also es könnte sein, dass wir ihn in 3-4 Tagen wiedersehen, wenn's. Also das wäre der Best Case. Lass mich doch den Case machen.
Ja, gerne. Mach den Case.
Der Case ist, dass er überragend gespielt hat vor seiner Verletzung. Dass er, wenn er fit war, besser gespielt hat, schlicht und ergreifend, als ein Siakam, als ein Jalen Brown, als ein Jared Allen. Und dass er auf dem Weg war, von seinem Level her, womöglich sich sogar einen dieser Starting-Spots zu sichern, wenn wir rein auf sein spielerisches Level schauen. Und ich verstehe durchaus, dass die Verletzung gegen ihn spricht. Und ich habe auch hier versucht, die deutsche Fanbrille abzusetzen. Aber auf die Saison gesehen, also wir dürfen ja nicht vergessen, All-Star bist du in einer Saison. Und auf die Saison gesehen, wenn er jetzt zurückkehrt und den Rest der Saison genauso viele Spiele macht, wie ein Brown und ein Siakam noch machen, dann ist das, was er jetzt verpasst hat, in Relation auf die komplette Saison, auch von den Minuten her, nicht so schwerwiegend, wie der Unterschied vielleicht jetzt bisher ist. Jetzt könnte man sagen, ey komm, Banchero wäre ja auf die komplette Saison dann auch nicht so ein großer Unterschied. Aber Franz hat halt bisher mehr Spiele gemacht als Banchero, mehr Minuten gespielt als er. Deswegen würde ich sagen, dass es bei Franz nicht so sehr ins Gewicht fällt, dass er bisher so viel verpasst hat, wie bei einem Paolo Banchero. Und Franz, wir müssen nicht drüber reden, er wäre vermutlich der Most Improved Player von uns beiden gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Hat auf einem crazy Level gespielt, als erste Option und die Magic da auf Kurs gehalten, hat innerhalb von einer Stretch von 25 Spielen seine Kritiker so ein bisschen Lügen gestraft, diesen Vertrag gerechtfertigt, für die Leute, die diesen Vertrag als nicht gerechtfertigt gesehen haben. Wenn wir jetzt das spielerische Level vergleichen, dann gehört er in Meinung auf jeden Fall rein. Der ein oder andere wichtet halt vielleicht seine Verletzung heftiger, als ich es tue. Ich glaube, in Relation zur kompletten Saison fällt es nicht so sehr ins Gewicht, dass er jetzt halt da diese Spiele verpasst hat. Und der All-Star Award, die All-Star-Teilnahme ist für mich halt ein Award, eine Auszeichnung, die für die komplette Saison gilt. Und es ist halt Pech, dass er jetzt in dieser ersten Phase halt dann so viel verpasst hat. Aber das sollte ihn, glaube ich, nicht davon abhalten, hier zumindest ein Reservist zu sein. Ich würde ihn, wenn du jetzt sagst, nee, Alter, auf gar keinen Fall, dann würde ich zumindest noch den Case machen, dass man ihn eventuell halt dann als Reservisten einfach mit reinnimmt und dann einen der Guards durch ihn ersetzt. In meinen Augen, Fanbrille, so gut es geht abgenommen, ist Franz Wagner ein All-Star in dieser Saison. Und er wird jetzt zurückkommen. Ich denke, er wird da jetzt keine langfristigen irgendwie Nachwirkungen groß von haben. Er wird wieder daran anknüpfen und dann bis zum Saisonende auch weiterhin dann besser spielen als ein Siakam und als ein Brown und als ein Adebayo und als ein Johnson und wer auch immer da noch Konkurrenten sind. Und deswegen ist er hier für mich ein All-Star. Er wäre ein hundertprozentiger All-Star gewesen, wenn er die Spiele gemacht hätte. Und er hat nicht genug Spiele verpasst, um aus diesem mit hundertprozentiger Sicherheit All-Star ein gar kein All-Star zu machen. Es ist aus einer hundertprozentigen All-Star-Probability ist in meinen Augen halt eine 60% Probability geworden. Aber halt nicht irgendwie, so, also so sehr habe ich ihn jetzt nicht abgestraft für die verletzten Spiele. Würdest du mir zumindest zustimmen, dass er hundertprozentiger All-Star wäre, wenn er alle Spiele bisher gemacht hätte auf dem Level, auf dem er war?
Ja, ja. Dann wäre er nach Mobley / Towns definitiv der zweite Name hier in den Frontcourt-Reservisten.
Ja, und die Spiele haben jetzt dazu geführt, dass du ihn jetzt komplett rausnehmen würdest.
Ja, also die Diskrepanz ist mir einfach zu groß im Vergleich zu den anderen. Aber ich verstehe es und ich finde es auch cool. Also ich bin im Herzen
dabei.
Ich
weiß das von anderen und gerade auch so Jonathan ist da immer groß mit dabei, so auf Minuten zu gucken und Spiele. Aber für mich ist das nicht so ein großer Faktor wie für viele andere. So, Bro, dann hast du halt 5 Spiele weniger gemacht als jemand anderes. Oder dann hast du halt jetzt nicht 3,5 Minuten weniger gespielt. So, wenn du in der Zeit, wo du gespielt hast, einfach besser warst, dann ist das für mich nicht so ein großes Kriterium. Ich muss also ehrlich zugeben, ich habe bei Spielern, wo ich wusste, okay, die waren verletzt, die haben Zeit verpasst, habe ich mir schon anguckt, wie viele Spiele die gemacht haben. Ich habe hier nicht einmal auf irgendwelche Minuten geguckt. Um ehrlich zu sein, ich habe halt geschaut, wer mir einfach am besten gefallen hat bisher und wer am besten gespielt hat. Und wenn jetzt nicht ein Spieler wie Banchero einfach fast alles verpasst hat, dann war das jetzt für mich nicht so der große ausschlaggebende Faktor, um ehrlich zu sein. Ich denke da ein bisschen anders. Ich kann aber nachvollziehen, warum andere Leute da sehr viel mehr auf Minuten und so geben. Ist halt einfach für mich nicht so ein großes Ding.
Ich verstehe es, aber es ist halt, also Siakam zum Beispiel hat halt 43 Spiele gemacht und Franz stand jetzt 25. Das ist halt fast, also das sind dann quasi 200% von Siakam und 100% von Franz Wagner. Und dann ist der Siakam-Case halt einfach besser für mich. Also wenn die Diskrepanz irgendwann, ich bin auch gerade beim All-Star-Voting, so bei All-NBA ist mir das dann auch nochmal ein Tick wichtiger. Beim All-Star denke ich mir, komm, das ist natürlich historisch irgendwo eine Bedeutung, aber das ist jetzt nichts, wo wir auf Biegen und Brechen unbedingt bis ins kleinste Detail die besten Cases machen müssen. Aber wenn die Diskrepanz so groß ist, dann ist es schon ein großer Faktor für mich. Aber auf der anderen Seite kann ich auch bei dir verstehen, dass du da weniger Wert drauf legst.
Klar, wenn beide auf einem ähnlichen Level spielen, bei einem ähnlich guten Team, dann macht das sicherlich den Unterschied so Tiebreaker-mäßig. Aber ich finde halt, dass Franz in seinen 25 Spielen bisher auch wenn klar, du kannst wieder mit Offensivrating oder so um die Ecke kommen, aber ich finde halt, dass Franz schlicht und ergreifend auch einfach deutlich besser gespielt als Siakam bisher in dieser Saison. In einer wichtigeren Rolle.
Du hast gerade so gesagt, du kannst doch wieder mit Offensivrating oder so um die Ecke kommen, du scheiß Nerd.
So als ob ich das nicht selber in jedem Video ständig bringe. Aber ey, Digga, ich bring's halt nur, wenn es meinem Case auch hilft.
Ja, klar.
So, also. Ansonsten ist es eine irrelevante Nerd-Statistik.
Lass uns in den Westen rüberwandern, würde ich vorschlagen.
Die drei Loks.
Shay, Joker, Wemby.
Yes, ja, das sind meine fett gemarkerten hier, ohne jede Diskussion. Vor allem SGA und Jokic ohne jegliche Art von Diskussion und Wemby eigentlich auch nicht ganz bei den beiden, weil einfach die anderen beiden sind die beiden, die den MVP unter sich ausmachen. Aber Wemby war ja auch safe.
Ja, auch, auf jeden Fall. Also ganz klar, Shay und Jokic, wie du sagst, Wemby dann schon nochmal eine Kategorie drunter, aber ich habe da keine Sekunde drüber nachgedacht, ob er nicht hier in die Starting-Lineup gehört. Er ist halt erstens einfach nur sein individueller Case, er ist der beste Verteidiger des Planeten und der angehende Defensive Player of the Year und legt halt nebenbei noch 25 und 11 auf der anderen Seite des Felds. Klar kannst du dran rütteln mit seiner Ineffizienz, mit seiner Turnover-Anfälligkeit. 108er Offensivrating sieht halt nicht geil aus. Aber hat's mir auch einfach an Alternativen gefehlt. Also da finde ich, gibt es keinen ernsthaften Challenger im westlichen Frontcourt. Wer ist dein zweiter Guard?
Anthony Edwards.
Yes.
Ist mir auch nicht wirklich schwer gefallen.
Ich habe überlegt, zwischen ihm und Steph. Und da war dann...
Steph war nicht so gut diese Saison bisher, bei einem miesen Team.
Und da waren dann auch tatsächlich die Minuten ein Tiebreaker in dem Fall. Also
ja, bei mir auch in dem Fall. Also auch da, wenn die Minuten mir helfen, wenn die Minuten meinem Case helfen, dann... Nein, Spaß beiseite, ich kann dir nicht sagen, wer von den beiden mehr. Also ohne Scheiß, wie gesagt, gebe ich nicht viel drauf. Ich weiß nicht, wer... Hat Curry hat schon relativ viel verpasst, der hat wahrscheinlich deutlich weniger Minuten
Curry gespielt. Hat 34 Spiele gemacht im Vergleich zu Edwards 43 und 1075 Minuten gespielt im Vergleich zu Edwards 1580. Also das ist halt wirklich ein Drittel mehr, was Edwards bislang auf dem Parkett stand, als ein Steph Curry.
Hm.
Und die individuelle Performance. Edwards von den Guard, also von den West-Backcourt-Kandidaten, die ich mir hier so rausgeschrieben hatte, ist er der beste Scorer. Wie gesagt, die meisten Minuten. Offensivrating hat er das zweitschlechteste, das sieht nicht so überragend aus, aber das sieht auch bei den anderen, also er hat ein 111er Offensivrating, aber es gibt keinen der anderen Kandidaten, der da irgendwie ganz krass nach oben ausreißt. 59% True Shooting, das ist auch Steph leicht besser als er, aber auch niemand, der krass nach oben hin ausreißt. Und dann war das für mich auch relativ schnell geklärt, dass ich Edwards hier als zweiten Starter im Backcourt haben möchte.
Mein fünfter Starter war eigentlich auch relativ easy.
Ich bin gespannt.
Jaren Jackson Jr.
Nice. Ich habe ihn drin, ohne Frage, aber ich habe mich dann doch für Anthony Davis als Starter entschieden.
Sehe ich gar nicht. Also da würde ich zum ersten Mal wirklich aktiv widersprechen und hier wirklich nochmal Werbung machen für Jaren Jackson Jr., der eine unfassbare Saison spielt. Er ist der MVP der Grizzlies bisher. Also ich kann so viel schon mal spoilern. Ja Morants Name steht hier nirgendwo bei mir.
Nee, bei mir auch nicht.
Nicht mal bei denen. Ich habe sogar noch Honorable Mentions hier stehen. Und selbst da taucht er nicht auf. Das heißt, Jaren Jackson Jr. ist der mit Abstand beste und wichtigste Spieler bisher gewesen beim Dritten im Westen. Ich möchte meinen Dritten.
Ich glaube immer noch, ja.
Ja, knapp hinter den Rockets. Also bei einem Team, was... unglaublich spät. Also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, die Grizzlies sind so gut, hätte ich gesagt, okay, Ja Morant ist in der MVP-Diskussion. Und dann hättest du mir gesagt, Ja Morant hat aber echt auch schon viel Zeit verpasst und ist auch in der Zeit, wo er gespielt hat, jetzt nicht auf diesem Überlevel gewesen. Dann hätte ich gesagt, ja gut, hä, wie kann das denn sein? Ja, es kann sein, weil Jaren Jackson Jr. eine geisteskranke Saison spielt. 23 Punkte pro Abend, 6,5 Rebounds sicherlich wenig für den Guard, 2 Assists. Das sind jetzt nicht die allerherausragendsten Statistiken, aber ist für mich einer der drei Finalisten im Defensive Player of the Year Rennen gewesen. Ich glaube, das hattest du genauso in der Folge, in der wir drüber geredet haben, hat offensiv große Sprünge gemacht als Focal Point dieser Offensive, als jemand, der immer komfortabler im Face-Up-Game ist, weiter draußen dribbelt, immer komfortabler wirft, nach wie vor eine Low-Post-Maschine ist, und wirklich diese Offensive teilweise sogar schon trägt. Das ist eine sehr teamorientierte Offense. Wir hatten darüber auch geredet in einer unserer Folgen über diese revolutionäre Grizzlies Offense, die halt aber auch nur funktioniert, weil man gewisse Spielertypen dabei hat. Und einer dieser Spielertypen ist halt Jaren Jackson Jr., der in meinen Augen einfach eine bessere Saison spielt als ein Anthony Davis, der einfach keine so gute Saison spielt, also klar sehen die Stats anders aus, 26 Punkte, 12 Rebounds pro Abend, auch wieder 119er Offensivrating, das sind schon ordentliche Zahlen, aber nüchtern betrachtet, in my humble opinion, hat Jaren Jackson Jr. bisher eine deutlich bessere Saison gespielt als Anthony Davis und ich glaube nicht, dass du 10 Spieler findest in dieser Saison, die eine bessere Saison gespielt haben als Jaren Jackson Jr. Die Grizzlies sind defensiv fantastisch, offensiv fantastisch, er ist an beiden Enden des Parketts ihr wichtigster Spieler bisher gewesen. Und für mich war das hier nicht wirklich schwer. Ich habe Davis als Reservisten, wahrscheinlich als ersten Westfrontcourt-Reservisten, aber das war hier keine schwierige Entscheidung. Jetzt auch kein Lock-mäßig, so wie Wemby oder Jokic oder SGA. Um das vielleicht mal zu verdeutlichen, Lock ist für mich, wenn du es anders siehst, halte ich dich für irre. Also wenn du jetzt sagst, SGA ist kein Starter, hätte ich gesagt, Digga, hä? Dann gibt's Spieler, die für mich keine Locks sind, wo ich aber wirklich aktiv widersprechen würde. Jaren Jackson Jr. ist einer davon, Edwards ist ein anderer. Und dann gibt's so Spieler, wo ich sage, ja gut, ich habe hier meine Meinung, du hast deine, ich sehe schon irgendwo den Case. Das war jetzt zum Beispiel der Fall bei Mobley oder Cunningham. So, und das sind so meine drei Kategorien. Und Jaren Jackson Jr. fällt halt in die, wo ich sage, okay, er ist kein Lock. Ich erkläre dich nicht für crazy, aber ich würde schon wirklich vehement widersprechen.
Ja, verstehe ich. Für mich ist AD weiterhin der bessere Spieler von den beiden. Er ist defensiv auch wieder auf einem sehr, sehr guten Niveau, beziehungsweise so mit der einzige Laker, der überhaupt verteidigt und hauptverantwortlich dafür, dass die Lakers sich in einer suboptimalen Saison aber dann doch irgendwie über Wasser halten. Aber es war für mich ein, ich habe auch überlegt zwischen den beiden und hatte dann noch so einen dritten, so lose mit drin, den ich aber dann doch nicht so richtig in die Starterkonversation mit reinnehmen wollte. Zu dem können wir ja gleich noch kommen. Ja, ich kann deinen Case sehr gut nachvollziehen. Auch hier Minuten/Spiele, vielleicht so ein Mini-Tiebreaker, aber großartig dagegen gehen. AD hat mehr Minuten gespielt, knapp 200.
Okay.
Was aber auch wiederum an der egalitären Rotation der Grizzlies, haben wir ja eine ganze Folge drüber gemacht, wie die Grizzlies das handhaben. Also Jaren Jackson spielt halt einfach relativ wenig und zwar, jetzt habe ich es gerade vor mir, 29 Minuten pro Partie. Das sind halt im Vergleich zu ADs, ADs 34 oder so. Eieiei, alles hier so verwirrend. Genau, 35 bei AD. Ich kann es ja sagen, Kevin Durant war der dritte, den ich so mal kurz für eine Sekunde hier in der Überlegung mit drin hatte, dann aber relativ schnell verworfen habe. Der spielt 36 Minuten im Schnitt, hat viele Spiele verpasst. Das ist bei ihm dann wieder ein kleiner Faktor, ist es für mich. Aber großartig dagegen gehen kann und will ich hier auch nicht. Also ich finde Jaren Jackson als Starter absolut legitim.
Wunderbar.
Lass uns doch ganz kurz im Frontcourt vielleicht bleiben. Die Reservisten, hast du dann auch Davis und Durant mit drin? Ich habe bei Durant wirklich gestruggelt, muss ich sagen. Zum einen, dass er jetzt einfach jetzt schon relativ viel verpasst hat. Zum anderen, dass einfach sein... Ja, also gut, was willst du für einen großartigen Case gegen Kevin Durant machen? 27 Punkte, 6,5 Rebounds, 4 Assists, hat ein True Shooting von 63%. Offensivrating sieht nicht so geil aus von 114, einfach weil er auch bislang ziemlich Turnover-anfällig ist und sein Playmaking nicht das ist, was man sich vielleicht erhoffen würde von ihm. Mir gefällt seine Spielweise dieses Jahr irgendwie nicht so richtig. Es ist inzwischen einfach sehr, außer dieses Tough Shot-Making, indem er halt immer noch, es ist halt Kevin Durant und er trifft halt von diesen toughen Midranger, trifft er halt 50%. Und dann kommen da halt 27 Punkte bei raus. Aber irgendwie, es ist halt inzwischen nicht mehr viel anderes dabei, außer genau, Tough Shot-Making.
Impact. Dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, das ist was KD schon immer nicht so hatte auf dem Level von einem LeBron, von einem Prime Kawhi, von einem Steph. Das war immer der Grund, warum KD auch niemals in der Diskussion war, ernsthaft der beste Spieler der Welt zu sein, mal zu irgendeinem Zeitpunkt, weil einfach er nicht Possession nach Possession, Angriff nach Angriff dem Spiel so seinen Stempel aufdrückt. Das ist immer wieder Tough Shotmaking und wir wollen jetzt auch nicht, also ist einer der besten und greatest ever, so gar keine Diskussion, aber gerade in den letzten Jahren, da sind immer mal so tough Midranger dabei, aber selten, dass mal ein Spiel wirklich an sich gerissen wird, dass seine Präsenz einfach allgegenwärtig ist. So Wembys Präsenz, das war für mich ja der Case für Wemby über KD in der Top 20 Ranking Folge. Du merkst die Präsenz von einigen Spielern immer, wenn sie auf dem Parkett stehen. Und die Phasen, in denen KD auf dem Parkett steht, aber du nicht unbedingt das so auffällig merkst, dass er gerade auf dem Parkett steht, die sind länger und häufiger mittlerweile. Und deswegen, die Highlights sehen wild aus, die Midrange-Statistiken sehen wild aus. Man kann sich dazu hinreißen lassen und sagen, ey, crazy, der Dude baut einfach nicht ab. Aber der Dude hat abgebaut und er ist nicht mehr der Spieler, der er damals war. In meinen Augen hat es deswegen auch hier nur für einen Reservisten-Spot gereicht und wenn ich ehrlich bin, auch nur den dritten Reservisten-Frontcourt-Spot. Also es war jetzt nicht so, dass ich ihn hier safe mit drin hatte.
Ich auch nicht. Ich habe generell bei den Reservisten im Westen habe ich genau zwei Locks und das sind Steph und JJJ, quasi dann als die Starting Five knapp verpasst haben. Der Rest war offen für mich. Der zweite Guard-Spot war offen. Die Frontcourt-Spots waren nicht nur offen, sondern ich habe zwei Honorable Mentions, die mir richtig wirklich in der Seele wehtun, dass ich sie nicht mit drin habe. Und da war KD auf jeden Fall ein großer Wackelkandidat.
Ja.
Wem hast du den dritten Frontcourt-Spot gegeben bei den Reservisten?
Alperen Sengun.
Ja, das ist einer der Honorable Mentions, die mir in der Seele wehtun.
Ah, du hast ihn nicht mit drin. Hast du Sabonis dann mit drin?
Nee, es ist der andere Reservist, der mir in der Seele wehtut. Ich habe LeBron mit drin, ja, aber als Wildcard.
Wer ist denn dann dein dritter Reservist?
J-Dub.
Oh. No. J-Dub vor Sengun.
Ja.
Nein, das sehe ich nicht. Warum? Mach den Case.
Weil er ein effizienterer Scorer ist, weil er finde ich, ein wertvollerer Spielertyp, einfach rein im Vakuum, und auch ein wertvollerer Scorer ist, und weil er halt ein integraler Bestandteil einer historischen Defense und ein integraler Bestandteil eines historischen Teams ist. Und bei den Rockets, es hat mir wirklich, also Şengün ist sicherlich der einzige Rocket, bei dem man überhaupt einen Case machen kann. Außer man wird ganz, ganz wild und geht irgendwie Richtung Amen Thompson oder so, aber
da warten wir noch 2 Jahre.
Genau. Das individuelle Level von Şengün als stark verbesserter Defender, aber immer noch kein super Fünfer-Defender, Rim-Protector, als zwar Playmaking Hub, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du ihn rausnimmst und dann das ganze System in sich zusammenbricht, glaube ich, wie das jetzt zum Beispiel bei einem Sabonis noch ein Case wäre. Ja, J-Dub, auch da so ein bisschen das von Jaylen Brown, aber halt auf einem höheren Niveau, was ich vorher bei Jalen meinte. 21 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds, fast 2 Steals, elitäre Defense, don't overthink it. So, für mich war er, und es hätte sich einfach hier, also ich weiß nicht, ob du einen anderen Thunder eventuell mit drin hast und das einer deiner Hot Takes ist, aber es wäre mir jetzt einfach zu wenig gewesen, dieses historische, du hast vielleicht Hartenstein mit drin. Historische, schade. Dieses historische Thunder-Team nur mit einem All-Star in Anführungszeichen zu belohnen, das hätte sich falsch angefühlt.
Findest du, J-Dub ist wichtiger für die Thunder als Hartenstein bisher?
Auf die ganze Saison gesehen ja, weil halt Hartenstein einfach viel verpasst habe am Anfang. Jetzt
auf die letzten
so aktuell,
25 gesehen?
Wahrscheinlich schon, da müsste ich jetzt reingehen so richtig, aber ich sag zumindest nicht aus dem Bauch raus sofort ja. So, das unterstreicht ja schon deinen Punkt.
Die Erwartungen, die du an J-Dubs Saison hattest, bestätigen die sich bisher? Bist du enttäuscht? Bist du positiv überrascht?
Ich war am Anfang, ich habe ihn ja auch in Fantasy, also ich spiele ja übrigens Fantasy-Basketball, das wissen viele gar nicht. Da war ich höllisch begeistert am Anfang der Saison, weil er da bei uns in der Liga so über 60 Fantasy-Punkte geaveraged hat. Auch in seinen Zeiten, als er da wirklich oftmals als Smallball-Fünfer aushelfen musste und wirklich einen sehr guten Job gemacht hat, finde ich. Ich finde, er hatte einen sehr starken Saisonstart. Er hat schon deutlich abgebaut jetzt. Seit Hartenstein da ist, seit er ein bisschen traditioneller einfach auf dem Flügel spielt und auf den Forward-Positionen, seit auch seine Scoring-Effizienz und seine Wurfquoten ein bisschen eingebrochen sind. Er hat schon deutlich abgebaut, das muss man klar sagen. Aber auf die Saison gesehen bin ich jetzt nicht enttäuscht von ihm.
Ich hatte mir sehr viel mehr erhofft, gerade in Sachen On-Ball-Creation und genereller Effizienz. Ich meine, wir reden ja immer hier über die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und dass es einige Spieler einfach leichter haben, aufgrund ihrer Teamkameraden und ihrer Rolle bessere Effizienz-Stats aufzulegen. Und ich finde, J-Dub ist so ein Kandidat. Ich weiß nicht so richtig, wie man nur einen 111er Offensiv-Rating auflegen kann, wenn man als zweite Option bei einem Thunder-Team spielt. Nur 55% Shooting auflegen als nicht erste Option. Also wenn du jetzt einen Cade Cunningham hast, der als erste Option bei einem nicht so gut besetzten Team spielt, dann gebe ich nicht viel auf dein True Shooting, weil, Bruder, was sollst du machen? Die ganze Defense fokussiert sich auf dich und deine Mitspieler lassen sehr, sehr viele freie Dreier und Versuche am Korb liegen. Aber wenn du J-Dub bist, also was rechtfertigt ein 111er Offensivrating für J-Dub?
Nichts. Bin ich schon bei dir.
Er wird weder von den besten Perimeter-Defendern verteidigt, noch gedoppelt, noch landen seine Drive-and-Kick-Pässe in den Händen von Josh Giddey. Also warum? So, und deswegen, ich hätte mir mehr erhofft. Und wir hatten nach dem NBA-Cup-Finale, weiß nicht, vielleicht ein bisschen überreagiert und uns ein bisschen Sorgen gemacht über die Thunder, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht waren es der eine oder andere berechtigte Zweifel oder die eine oder andere Schwachstelle, die halt dann in so einem Spiel mal offenbart wurde. Und wenn ich halt über die Playoff-Chancen der Thunder nachdenke, dann ist mein großes Problem nicht, dass ich denke, ihr bester Spieler ist nicht gut genug, ihre Defense ist nicht gut genug, der Kader ist nicht tief genug. Mein großes Problem ist, ihr zweitbester offensiver Spieler ist, glaube ich, nicht so gut, wie er sein sollte. Das ist meine größte Sorge, die ich habe, wenn ich an OKC in den Playoffs denke. Und dass J-Dub als Nummer 2, als zweitbester Perimeter Creator in den Playoffs nicht gut genug ist, das ist meine Sorge, die ich habe. Deswegen, ich hatte ihn irgendwie so ein bisschen im Most Improved-Dunstkreis, so, ja, 3 Explosionen in einer perfekten Rolle für ihn, weil sich die ganze Defense of SGA konzentriert. Und da kommt mir einfach so ein bisschen zu wenig. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit Jaylen Brown habe. So, der beste Perimeter-Defender des Gegners ist halt bei Tatum. So, warum bist du nicht effizienter? Du wirst nie gedoppelt. Du bist nie die Hauptpriorität im defensiven Gameplan. Da erhoffe ich mir dann einfach mehr. Das gilt für Jaylen Brown, das gilt auch hier für J-Dub. Gegen die Defense kannst du nicht sagen, weil er ist ein absurd guter Verteidiger. Und ich glaube nach wie vor, dass er eine Menge Potenzial hat, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von seiner Saison bisher. Und deswegen ist er hier bei mir auch nur ein Wildcard-Spieler.
Okay, aber du hast ihn mit drin.
Ja, nach an meinem Gerede könnte man jetzt denken, dass ich ihn gar nicht dabei habe. Ich habe ihn als Wildcard dabei, aber auch als letzte Wildcard. Und weil ich halt wirklich da die Mangel an Alternativen sehe und weil ich überhaupt nicht begeistert bin von LeBrons Saison, nicht verglichen mit dem, was normale 40-Jährige in der NBA machen. Da bin ich sehr begeistert von LeBrons Saison. Aber gemessen an den Leistungen seiner Konkurrenten, konnte ich ja einfach auch dann nicht den Case für LeBron machen. Deswegen ist es mein zweites Hot Take, dass LeBron halt nicht mit drin ist.
Okay, den finde ich gar nicht so hot. Ich habe ihn mit drin als Wildcard. Ich habe, also wie gesagt, Durant, J-Dub und Jaren Jackson im Frontcourt. Zum zweiten Guard kommen wir gleich noch. Und ich habe dann einen meiner Wildcard-Spots LeBron gegeben. Mhm. Es ist halt dann doch unterm Strich ziemlich absurd, was er macht. 24, 9 und 7. Ja.
Sein Alter oder generell?
Schon auch generell. Also 24, 9 und 7 sind halt auch so super Statistiken. Das ist jetzt nichts, wo ich mir jetzt drüber Gedanken gemacht habe, ihn als Starter mit reinzunehmen. Er ist für mich auch nicht mal ein fixer Wildcard. Also wie gesagt, Şengün und Sabonis nicht mit drin zu haben, das tut mir sehr, sehr weh. Das wären Kandidaten gewesen. Aber am Ende wahrscheinlich auch irgendwo das Herz hat dann auch mit entschieden. So, LeBron gehört einfach ins All-Star-Game.
Fanboy.
Und da sind die Leistungen. 116 Offensive-Rating, 60% True-Shooting. Absolut okay. Er ist immer noch der Architekt eines Teams, auch wenn das Team nicht allzu geil ist, vor allem die Offense. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich unglaublich dazu durchringen musste, LeBron hier noch irgendwie reinzuquetschen. Ich finde schon, er hat einen sehr soliden Case. Aber die Zeiten von LeBron als No-Brainer-All-Star, die sind halt vorbei. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihn jetzt hier irgendwie rauszuschieben. Und ich habe mich rein rational nicht dazu genötigt gesehen, das zu tun.
Was antwortest du den Leuten, die jetzt eventuell sagen würden, warum zum Teufel verdienen die Lakers es, zwei All-Stars zu haben?
Den antworte ich, ich verstehe es, aber es sind halt LeBron James und Anthony Davis. Ich habe zum Beispiel Booker nicht mit drin und auch gar nicht so richtig berücksichtigt. Das ist wahrscheinlich so der schmale Grat zwischen mein Team suckt eigentlich und die Suns sucken ja nochmal deutlich mehr als die Lakers. Da kriege ich es dann einfach nicht hin, denen irgendwie zwei All-Stars zu geben. Gleiches bei den Kings. Andere Teams müssen...
Warum bei den Kings?
Was sagst du?
Warum bei den Kings?
Weil ich bei den Kings auch nur einen drin habe. Kleiner Spoiler.
Ach, du hast einen drin?
Ja.
Ein Guard?
Ja.
Malik
Monk.
Ich habe auch einen drin, aber das ist kein Guard.
Ah, du hast Sabonis drin?
Ja, ja.
Okay. Ich habe Fox meinen zweiten Guard-Spot gegeben, weil ich irgendwie nicht so ganz wusste, was ich sonst damit machen soll. Also ich habe sehr mit dem Gedanken Kyrie Irving gespielt. Der ist dann
Drin.
Okay, das ist dann mein letzter Wildcard-Spot. Also ich habe beide drin und dann war es so ein bisschen die Frage, okay, Fox, Kyrie, Sabonis, das wären so meine drei letzten gewesen. Also die drei letzten Spots, die da noch so offen standen. Einmal Backcourt, einmal Wildcard. Ja, und irgendwie Sabonis wegen der Defense und wegen dem dann ja doch wirklich guten Level, auf dem Fox und auch Kyrie in Dallas spielen. Ganz kurz am Rande, Luca war für dich auch kein Thema, wegen zu viel verpasst.
Mhm.
Harden war für mich kein Thema, weil zwar die Counting Stats ganz geil aussehen, aber die Effizienz dann doch ziemlich erschreckend ist. Mit einem 108er Offensivrating und 57% True Shooting. Ehre wem Ehre gebührt, was er da bislang macht bei den Clippers, aber hat für mich dann einfach nicht gereicht für einen richtig guten All-Star-Case. Und ja, dann fand ich die Cases von Fox und dann auch von Kyrie ja einfach nochmal so einen kleinen Tick. Wobei, wenn ich es mir jetzt gerade anschaue, müsste wahrscheinlich Kyrie tatsächlich diesen zweiten Guard-Spot kriegen. Ich habe da auch nicht so richtig bis ins letzte Detail rumüberlegt, weil ich mir dann dachte, okay, wahrscheinlich habe ich sie sowieso beide drin, was ja dann auch so war. Und die Counting-Stats bei Fox sehen besser aus, aber und auch die Minuten/Games, also Kyrie 33 Spiele gemacht, Fox 39, knapp 300 Minuten Unterschied. Nee, ich bleib dabei, ich lebe damit. Also Fox, zweiter Guard, Kyrie Wildcard und Sabonis leider raus.
Ich meine, du hast halt hier bei diesen All-Star-Picks immer so dieses Problem, dass du halt mehr Frontcourt-Plätze hast als Guard-Plätze. Aber in meinen Augen ist es schwierig zu rechtfertigen, dass Fox ein All-Star ist, aber Sabonis nicht. Ich glaube, dass Sabonis der bessere Spieler ist von den beiden. 130er Offensivrating, 67% to Shooting. Bin ich hier von der, das kann ich sagen. Doch, 67% to Shooting. Double-Double-Maschine. Klar, seine Defense ist ein größeres Problem als Foxes Defense, aber Fox ist halt auch kein guter Verteidiger. 6 Assists auch, also 14 Rebounds, 6 Assists, 21 Punkte pro Abend. Für mich spielt er eine bessere Saison als ein LeBron und auch als ein Fox. Und um vielleicht nochmal kurz zu LeBron zu kommen, Defense ist ein Joke bisher. Das spiegelt sich auch stark wieder in seinen On-Off-Stats, also dass die Lakers mit LeBron einfach sehr, sehr viel schlechter sind als ohne ihn. Klar, diese Stats sind nicht perfekt und man muss immer auch so ein bisschen dann gucken, woran genau das liegt. Aber wenn man halt die Lakers-Spiele guckt, ist es halt relativ offensichtlich. Und zwar, dass LeBron halt einfach nicht mehr offensiv so viel bringt, dass es seine Defense ausgleicht. Und ähnliches Problem wie mit Durant, also Tough Shotmaking ist mittlerweile the name of the game bei LeBron, dass er halt jetzt eine Phase hat, gerade wo die Dreier einfach geisteskrank gut fallen, hilft natürlich bei solchen Effizienzstatistiken, aber Overall Impact, Vorteile kreieren, das macht er nicht mehr auf dem Level, was mal war. Und ich habe es ja bei LeBron immer gesagt, LeBron rollt sich aus dem Bett und legt 27-7-7 auf. Also diese Counting Stats, das habe ich vor 5 Jahren schon gesagt, sind kein Indikator, ob LeBron gut spielt oder nicht. LeBron legt immer diese Stats auf. LeBron spielt und legt mittlerweile 24-25 Punkte pro Abend, 8-9 Assists, 8-9 Rebounds, mal mehr, mal weniger. So spielt er einfach immer. LeBron kann gute Spiele haben und legt dieses Deadline auf. Er kann legendäre Spiele haben und legt dieses Deadline auf. Er kann schlechte Spiele haben und legt dieses Deadline auf. Es ist halt einfach immer dieses Deadline. Und in meinen Augen spielt er keine gute Saison mit der gleichen Deadline wie immer. Gerade am defensiven Ende mit großen Problemen. Und ja, die Lakers halten sich irgendwo über Wasser, aber spielen trotzdem unterm Strich eine enttäuschende Saison in meinen Augen. Und haben es nicht verdient, 2 Orts zu haben. Und gerade mir fällt das schwer, weil LeBron ist halt einfach LeBron und ich bin großer LeBron-Fan und das weiß jeder. Aber ich konnte mich hier nicht dazu durchringen, ihn über Sabonis und Şengün und Jade zu stellen, weil klar, das, was er macht mit 40, ist beeindruckend. Aber es ist halt auch beeindruckend, was die Konkurrenz in vielen Fällen macht. Und deswegen habe ich ihn hier dieses Jahr irgendwo auch schweren Herzens nicht drin. Aber es ist Zeit, das auch einfach so ein bisschen einzusehen, dass LeBron jetzt wirklich stark abgebaut hat. Ich habe vor einer Weile auch ein Video gemacht, Father Time. Es ist halt wirklich langsam da. Die On-Off-Stats zeigen das. Er kommt nicht mehr so wirklich zum Korb, wie das mal war. Er verlässt sich sehr viel mittlerweile auf seinen Wurf. Jetzt gerade fällt er immer wieder gut, aber dann gibt's halt auch Phasen, wo mal 25 Dreier am Stück nicht fallen. Das gab's in der Saison auch schon. Und dann sieht das richtig mau aus auf einmal. Und deswegen konnte ich mich hier nicht dazu durchringen und finde halt, dass Şengün und gerade auch Sabonis einfach eine deutlich bessere Saison spielen bisher. Und ihrem Team on a possession per possession basis viel, 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 viel mehr geben. Und deswegen habe ich ihn rausgenommen.
Mann. Das ist harte Kost. Julius Schubert hat LeBron James nicht im All-Star-Team. Dass ich das noch erlebe. Ja. Aber wie gesagt, verständlich. Für mich war er auch ein Wackelkandidat. Du hast mich überzeugt. Ich schmeiß Fox raus, schieb Kyrie in den Guard-Spot.
Geil.
Und hab Sabonis mit drin. Ich habe mich sowieso schon super schwer getan und auch jetzt, wie du das gerade nochmal alles zusammengefasst hast, jemand, der 21, 14 und 6 auflegt, der jetzt dieses Jahr sogar noch seinen Dreier brutal trifft, der ein Playmaking-Hub ist. Klar, die Defense ist desolat, aber scheiß drauf, ist All-Star-Game.
Ja.
Das ist eigentlich nicht möglich.
67% durch Shooting.
Ja, obwohl er Dreier nimmt.
Ja, also das ist ja nicht Jared Allen, Wurfverteilung.
Ja, okay. Sabonis ist mit drin, das heißt, unsere einzige Abweichung ist Şengün statt LeBron, richtig?
Mhm.
Und im Osten hatten wir die beiden Abweichungen Brown und Siakam versus Allen und Franz.
Und Franz.
Aber ansonsten sind wir doch dann hier mal wieder relativ im Gleichschritt unisono unterwegs. Hätte ich nicht gedacht. Also dafür, wie schwer ich mich getan habe und wie viele Wackelkandidaten und wie wenige Locks es gibt in meinen Augen.
Ja, also wie gesagt, wenn man es nach diesen 3 Kategorien einteilt, so, es war jetzt nichts dabei, wo der eine von uns über den anderen sagen würde, ey, ich erkenne dich gar nicht wieder gerade. Das wäre verändert. Halt bei Tatum, Giannis, Jokic, SGA so der Fall gewesen. Es waren viele 50-50 Calls, wo wir einfach unterschiedlich dachten, der eine in die Richtung, der andere in die andere. Und aktiv widersprechen war eigentlich wirklich nur Jaren Jackson Jr. über AD.
Ja, und eventuell Kate über Mitchell. Aber
obwohl ich da auch, na, ne, also, du mir oder ich dir? Also ich dir auf jeden Fall nicht.
Nee, ich dir auch. Ja, ich dir so ein bisschen, aber jetzt auch nicht krass.
Okay.
Ja. Gut, easy.
Na, wunderbar.
Dann hast du noch eine Trivia dabei für mich.
Shit. Ich will eigentlich immer während der Folge gucken, weil ich bereite mich ja nicht vor. Und jetzt waren aber die Diskussionen so schön.
So schön, ja, wunderschön.
Und haben so Spaß gemacht. Und ich habe halt diesmal wirklich auch mal aktiv zugehört, was du gesagt hast.
Also ich hätte eine,
bin ich gar nicht dazu gekommen. Ja, komm, dann bin ich demnächst dran mit zwei und lerne einfach auch draus und bringen jetzt einfach welche mit. Aber mein Mindset ist immer so, ach, mal gucken, über wen wir so reden. Und dann gucke ich nebenbei bei BK Ref Stathead Trivia-Fragen. Und dann ja, hat es sich das doch nicht so richtig ergeben. Und ich habe ein paar auch eingeben. Also bei Jaren Jackson Jr. gibt es nicht mal irgendwas. Bei Sabonis gibt es auch nichts. Lass dich mal aus Spaß noch für Schengen eingeben. Und wenn da auch nichts kommt, was ich glaube, dann nee, kommt auch nichts. Dann darfst du jetzt.
Also ich habe eine, die mir untergekommen ist.
Perfekt.
Unter der Woche. Und zwar spielt ja ein gewisser Cooper Flagg jetzt gerade eine mehr als solide Saison in seiner Freshman-Season bei Duke. No-Brainer Number-One-Pick. Ich glaube, inzwischen gibt's da gar keinen Zweifel mehr dran. Und der junge Mann schickt sich an, der erst vierte Freshman zu werden, der den National Player of the Year Award gewinnt. Und die anderen drei, die das geschafft haben, sind alle drei aktuell noch aktiv in der NBA. Und das wäre meine Trivia-Frage. Welche drei NBA-Spieler, die jetzt gerade noch in der Liga sind, haben es geschafft, als Freshman National Player of the Year in der NCAA zu werden?
Was sind denn Freshmen?
Also erstes Jahr.
Zweite ist Sophomore.
Genau, Sophomore, Junior, Senior.
Okay, boah. Erstmal College bin ich komplett raus. College Awards bin ich rauser als raus. Boah, na lasst mich mal überlegen, welche Spieler nur ein Jahr auf dem College waren und dann direkt in die NBA sind und relativ hoch gepickt wurden.
Das ist schon mal ein guter Ansatz, ja.
Kate Cunningham?
Nee.
Ben Simmons?
Nee.
Zion?
Zion ist einer davon, richtig? 2018-19 mit Duke?
Towns?
Mhm. Aber nee. Ein anderer Kentucky Big Man. 2012er Draft Class.
Ah, Davis.
Anthony Davis. Und der dritte war kein Number One Pick, der war der, Second Pick, glaube ich. Schon ein bisschen älteres Semester. Guck ich jetzt aber gerade nochmal kurz zur Sicherheit, nicht, dass der jetzt Quatsch erzählt mit Second Pick. Ja, Second Pick.
Bruder, keine Ahnung.
Mr. Kevin Durant. 2006, 2007 bei Texas. Und, ist dann als Second Pick zu den Supersonics gekommen. Das sind die drei. Hat mich irgendwie, auf den ersten Blick dachte ich mir so, wow, krass, erst dreimal. Aber macht irgendwo Sinn. Also dieses ganze One-and-Done-Freshman und danach direkt in die NBA-Geschichte, das ist ja eher ein seltenes Phänomen. Und einfach auch, es ist im College-Basketball immer noch so, dass meistens eher die etablierteren, älteren Jahrgänge erstens für solche Awards gepickt werden und zweitens halt auch einfach die besten sind. Also die letzten Jahre, Zach Edey war jetzt 2023 der National Player of the Year bei Purdue. Im Jahr davor war es Oscar Tshiebwe von Kentucky, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Luka Garza, Obi Toppin. Jalen Brunson war 2018 National Player of the Year für Villanova. Mhm. Aber auch er eben nicht als Freshman. Und dann halt, ja, so College-Sensationen. Evan Turner, Jimmy Fredette, Doug McDermott, Trey Burke, Frank Kaminsky, also das sind in der Regel nicht die künftigen NBA-Superstars, die im College Player of the Year gewinnen, was wahrscheinlich irgendwo Sinn macht. Außer eben Zion, wobei der ist, turns out, auch nicht der künftige NBA-Superstar. Aber so jemand wie Davis, so jemand wie Durant. JJ Redick, by the way, 2006, ein Jahr vor Durant, National Player of the Year gewesen. Und das habe ich gerade eben gesehen, als ich diese Tabelle mir durchgelesen habe. Ralph Sampson war 3 Jahre in Folge in den 80ern bei Virginia. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste Kareem ja auch... Nee, Kareem tatsächlich nicht 3 Jahre in Folge. Der war 2-mal National Player of the Year, wurde aber unterbrochen von Elvin Hayes. Also früher war das, wenn man sich die Namen so in den 60ern, 70ern, Bill Walton, David Thompson, Kareem, Pete Maravich, dann Samson, Jordan, Bird, so Ewing, das war damals noch logischerweise, weil halt da die künftigen NBA-Superstars, die sind halt 3-4 Jahre im College geblieben in der Regel.
Gut. Geile Frage.
Dankeschön, Dankeschön. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge und für diese Woche. Wenn ihr uns nächste Woche auf den Ohren habt, dann befinden wir uns gar nicht im Lande. Ich freue mich riesig auf unseren Double Step Back USA Trip. Ihr werdet das Ganze dann natürlich in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, @doublestepback. Gerne mal reinfolgen, falls ihr das noch nicht getan habt. Da werden wir euch schöne Eindrücke liefern aus der unbekannten Stadt, in der wir uns befinden werden. Und du wirst dich in nicht allzu ferner Zukunft, schon ein bisschen ferner Zukunft, aber nicht allzu fern, wirst du dich natürlich auch hier und da mal wieder in amerikanischen Städten befinden, richtig?
Ja, vielen, vielen Dank für die sehr schöne Überleitung. Ich will ganz kurz die Zeit nutzen und ein wenig Werbung in eigener Sache machen. Ich bin vor 2 Monaten mit Tommy und 18 anderen US-Sport-Verrückten nach New York geflogen in der Vorweihnachtszeit. Wir haben eine legendäre Woche verbracht und weil das so ein großer Erfolg war und so gut ankam, haben wir das jetzt fürs Jahr 2025 erneut vor, wollen das jetzt so ein bisschen zu einer Tradition machen, immer zu Weihnachten nach New York fliegen. Und daher wird es vom 1. bis 8.12.2025 nach New York City gehen. Wieder in einer 20er-Gruppe, gemeinsame Direktflüge von Frankfurt mit der Lufthansa inklusive Freigepäck, Verpflegung on board natürlich. Wir werden 7 Nächte in unserem Standard-Hotel schlafen, in Doppelzimmern inklusive Frühstück. Die Fahrt vom Flughafen zum Hotel und zurück sind auch schon inklusive. Wir werden, wie wir das immer bei unseren Reisen handhaben, auch tägliche kostenlose geführte Touren anbieten. Euch alle Sightseeing-Spots, Instagrammable, Fotospots, Foodspots, Weihnachtsspots, alles Mögliche zeigen, Shoppingmöglichkeiten, der NBA-Store, die Freiheitsstatue und weil es natürlich auch dann in der Vorweihnachtszeit sich anbietet, der Rockefeller-Tree und alles, was weihnachtlich dazugehört, haben die Reise so getimt, dass wir auch Dienstag und Freitagabend in der Stadt sind und uns daher auch maximale Chancen geben, die NBA Cup Gruppenphase Spiele noch zu erleben. Wir müssen dazu sagen, dass der Grund, warum wir diese Reise jetzt schon anbieten, ist aus zweierlei Gründen. Und zwar einmal, dass wenn wir jetzt die NBA Spielplanzeit abwarten, also bis August warten, bekommen wir dann keine bezahlbaren Flüge und Hotels mehr in New York. Und zweitens ist es halt auch schwierig für den einen oder anderen dann noch Urlaub zu beantragen Anfang September für den Anfang Dezember. Und daher bieten wir die Reise jetzt schon an, ohne zu wissen, ob da NBA, NFL und NHL dabei sind. Aber in New York ist immer was los. Wir hatten es jetzt im Dezember so, dass wir 3 Knicks-Spiele hatten. 1 davon ein NBA-Cup-Spiel, 1 Brooklyn-Nets-Spiel, wir hatten 2 NHL-Spiele, wir hatten 1 NFL-Spiel dabei. Also bei 2 NBA-Teams und 2 NHL-Teams in New York geht die Chance gegen null, dass wir da so etwas nicht sehen. Und gerade weil wir halt dienstags und freitagsabends auch da sind, bei 2 Teams genau in dieser Gruppenphasenzeit, stehen die Chancen auch wieder sehr gut, da ein NBA-Cup-Spiel sehen zu können, was ja dann auch nochmal eine ganz besondere und neue Erfahrung für viele ist. Anmeldestart war gestern Abend um 18 Uhr. Wir haben euch den Link zur Webseite von Hawk Travel, wo es alle Infos nochmal gibt und ihr noch zur Anmeldung kommt, unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich wieder genug Leute finden, dass wir diese Reise voll bekommen und in der Vorweihnachtszeit nach New York fliegen können, weil es ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung, als im Frühjahr oder im Sommer dorthin zu fliegen. Und dann hoffe ich, dass Tommy und ich da dann auch den ein oder anderen Double Stepback-Hörer vielleicht im Dezember in New York begrüßen dürfen und wir da einfach eine sehr, sehr geile Woche miteinander verbringen, genauso wie wir eine sehr, sehr geile Woche nächste Woche dann zusammen in unserer geheimen amerikanischen Stadt miteinander verbringen werden. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann geht's ja im März nach Los Angeles und Las Vegas für mich und im April dann nach Miami und Orlando und dann hoffentlich, Daumen drücken, im Dezember nach New York mit einer schönen großen Reisegruppe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut uns mich jederzeit gerne an, wenn noch irgendwas zu klären gibt. Und dann würd's mich freuen, wenn wir uns da sehen.
Jawohl, jawohl. Checkt das Ganze gerne mal aus, wenn ihr Weihnachten, die Vorweihnachtszeit im Big Apple verbringen wollt. Und uns bleibt jetzt nichts mehr übrig, als wie immer auf patreon.com/doublestepback zu verweisen. Das ist der direkteste und beste Weg, auf dem ihr uns und dieses Podcast-Projekt unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Und auf dem ihr euch dann auch noch Bonus-Content sichern könnt. Und wir werden uns auch in alter Frische in diesem öffentlichen Feed nächste Woche wieder hören. Bis dahin, vielen, vielen Dank, wie immer, von Herzen fürs Einschalten und für euren Support. Macht es gut, Leute. Liebe geht raus. Ciao.
Ciao.